Der Predigtext für diesen Sonntag steht im Brief vom Jakobus im 5. Kapitel. 2 Verse. Dort heißt es: So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und den Spätregen. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Herr, wir danken dir für dein Wort an diesem Morgen. Wir danken dir, dass du dich uns selbst mitteilst, weil du das Wort Gottes bist. Und wir danken dir, dass wir dein Wort nehmen können und anwenden, auch in unserem Alltag. Und damit das gelingt, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns die Ohren öffnest am Herzen, dass wir hören, dass wir verstehen und dass du mir die Gnade schenkst, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Ich habe 3 Punkte für diese Predigt mitgebracht. Der erste Punkt ist: geduldig oder ungeduldig. Der zweite Punkt: die Voraussetzung für Geduld. Und der dritte Punkt: entweder er kommt oder ich gehe. Der gefällt mir am meisten. Okay. Entweder er kommt oder ich gehe. Okay, der erste Punkt. Geduldig oder ungeduldig? Ungeduldig sein, das liegt irgendwie in unseren Genen drin. Ungeduld, die geht mal schnell mit uns durch. Mit etwas, mit jemandem, mit sich selbst haben wir Ungeduld. Unter einer Krise wird schnell klar, ja, wie werden wir ungeduldig? Wie lange dauert das hier eigentlich noch, ne? Ich meine, das muss doch mal irgendwie vorbei sein. Und ich meine nicht nur die gegenwärtige Krise, es gibt auch kleine Lebenskrisen, wo man denkt, wie lange dauert das? Wir werden schnell ungeduldig, wenn jemand etwas nicht so macht, wie wir uns das vorstellen. Oder wenn jemand für eine Aufgabe länger Zeit braucht, als wir uns das vorgestellt haben. Wie oft, jetzt nehme ich mich vor allen Dingen in die Pflicht, ihr seid vielleicht wahrscheinlich da schon geheiligter als ich, wie oft habe ich als Vater eine Aufgabe, die eigentlich meine Kinder hätten erledigen können, selbst gemacht, weil es schneller ging und weil es dann auch so war, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja? Ah, es geht so schnell, ne? Wie viele Frauen haben ihre Männer aus der Küche verbannt? Weil es einfach schneller geht, ehe der Mann das begreift. Mach ich es lieber selber. Es ist so schnell, dass wir ungeduldig sind, wenn etwas nicht nach unseren Vorstellungen läuft. Ne? Das ist das, ja, in unserem Miteinander. Ne? Und was manchmal dann in der ungeduldigen Reaktion meinerseits, manchmal habe ich mich auch geärgert. Vielleicht geht es euch ja auch so. Man ärgert sich hinterher, dass man ungeduldig gewesen ist. Und manchmal musste ich auch mich entschuldigen. Ja? Was für ein Geschenk, wenn wir später über manche Situation reden konnten und uns gegenseitig Vergebung zugesprochen haben. Das ist so wichtig in unseren Beziehungen, in unserer Ehe, in den Beziehungen mit den Kindern und auch in der Gemeinde. Ich musste mich öfter mal auch bei unseren Kindern entschuldigen für meine Ungeduld. Wenn ich sie zu schnell sanktioniert habe, ja, irgendwas war, ist nicht geworden und dann geh erst mal ins Zimmer und wir reden später. Dann kam meine liebe Frau, hat mir die Situation erklärt, warum der Junge das nicht machen konnte, weil das und das noch gelaufen ist. Dann schaute sie mich mit ihren schönen braunen Augen an und dann wusste ich, was Phase ist. Ich musste mich entschuldigen gehen. Ihr Lieben, ich habe dadurch nichts verloren bei meinen Kindern. Wir verlieren nichts, wenn wir uns gegenseitig um Vergebung bitten. Eher im Gegenteil. Das macht uns menschlich nahe. Wenn wir aufeinander zugehen und sagen, das letzte Mal war ich etwas unbeherrscht, vergib mir. Da, wo Gemeinschaft gelebt wird, ob in der Ehe, mit den Kindern oder in der Gemeinde, kommt es zu Konflikten durch Ungeduld. Das müssen wir uns nicht schönreden, das ist so. Und gerade deswegen sollte die Gemeinde ein Ort sein der gelebten Vergebung, des Aufeinanderzugehens. Wir werden an der Liebe erkannt, nicht an der Rechthaberei. Ungeduld entsteht, wenn wir nicht wissen, wie eine Sache ausgeht oder nicht einschätzen können, wie lange das jetzt hier noch dauert. Ja? Ungeduldiges Handeln hat dann dazu geführt, dass manche auch Verpflichtungen, auch finanzielle Verpflichtungen eingegangen sind. Ja? Sie konnten nicht warten bis eine Sache oder haben sich Sorgen gemacht um die Zukunft. Wie wird das weitergehen? Ich unterschreibe jetzt hier mal schnell einen Sparvertrag oder ich nehme einen Kredit auf oder, ja. Und im Nachhinein dann haben sie sich geärgert, dass sie so ungeduldig sich haben treiben lassen von der Not, von der Angst und schnell ungeduldig irgendwas unterschrieben haben. Wenn ich gewusst hätte, wie das hier ausgeht, dass da noch was Besseres kommt, dann hätte ich vielleicht noch gewartet. Wir können viele Entscheidungen nicht rückgängig machen, aber wir können um Vergebung bitten, wo wir durch unsere Ungeduld und Fehlentscheidungen Menschen enttäuscht und verletzt haben. Und wir können versuchen, so schnell wie möglich aus Schulden wieder rauszukommen. Das Wichtige dabei ist, Gott verurteilt uns nicht. Die erste große Fehlentscheidung der Geschichte aufgrund von Ungeduld beantwortete Gott damit, dass er Jesus sandte. Dass er für unsere Schuld gestorben ist. Adam und Eva haben eine Entscheidung getroffen aufgrund von Ungeduld. Sie waren der Sohn und die Tochter Gottes. Es war ihnen vorherbestimmt, wie Gott zu sein. Aber es hat einen Zeitraum, es ist eine Spanne. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, das geht viel schneller. Ihr müsst nur von der Frucht essen. Dann werdet ihr sein wie Gott. Ein Weg der Abkürzung, der Ungeduld, bringt mitunter fatale Folgen. Und für die beiden auch. Sie mussten gehen aus der Gegenwart Gottes. Und bei ihr handelt Gott in der Situation, das allererste Mal in diesem Universum, in dieser Schöpfung, muss ein Geschöpf sterben. Er macht ihnen Kleider aus Fellen von einem Tier. Ein Tier musste sterben, Blut musste fließen, damit die beiden bekleidet sind. Und es ist dieser Hinweis auf das Kreuz. Jesus hat sein Blut für uns vergossen, damit wir uns kleiden können in die Kleider des Heils. Das ist die Antwort Gottes auf die Ungeduld. Ungeduldig sein bedeutet eben auch getrieben sein von den Umständen oder von der Meinung und von der Anerkennung der anderen. Das ist wie ein Joch manchmal, was uns umhertreibt. Wie oft haben wir gedacht oder gesagt, was sollen die anderen von uns denken? Ich weiß nicht, ob Sie das mal zu Ihren Kindern gesagt haben, ja, oder zu wem auch immer gedacht haben, ne? Was sollen denn die anderen von uns denken? Die Nachbarn oder die Leute in der Gemeinde, ne? Und da wird man ungeduldig miteinander. Es ist ein Joch, was uns innerlich und äußerlich umhertreibt und nicht zur Ruhe kommen lässt. Wie anders ist das Joch, zu dem Jesus uns einlädt? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, oder werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sanftmut, ne? Das ist schon das Gegenstück von Ungeduld, oder? Etwas aushalten können. Und das ist dieses, wir werden durch ein Joch geleitet. Luther hat das mal so formuliert, der Mensch ist ein Reittier. Entweder wird vom Teufel geritten oder von Gott. Es ist unsere Entscheidung, okay? Und entweder ich lebe unter dem Joch dieser Welt und werde dort gedrückt und getrieben und gejagt, oder ich nehme das Joch Jesu auf mich. Sanftmut, Geduld. Lernt von mir, sagt Jesus, was sollen wir lernen? Es geht um die enge Beziehung, die Jesus mit seinem Vater gelebt hat. Und weil Jesus wusste, was sein Vater will, was als nächstes drankommt, deswegen konnte er handeln, wenn es dran war, und war nicht getrieben von einer inneren Unzufriedenheit, der Meinung von Menschen oder äußeren Umständen. Das Ganze gipfelt ja nachher in dem Tod des Lazarus. Ja? Dein Freund, den du liebst, ist krank. Ja, wir werden alle losgelaufen, ich vorne weg. Und Jesus wartet und er stirbt. Und du denkst, das ist jetzt aber sehr eigenartig. Ja? Ich tue, was ich den Vater tun sehe. Jesus war nicht getrieben von der Not, sondern geleitet durch die Liebe, durch die Gemeinschaft mit seinem Vater. Und Gott lädt uns ein zu einer solchen Beziehung mit ihm. im Reden, im Beten mit Gott, durch das Lesen der Bibel, seines Wortes, können wir uns in manchen zukünftigen Ereignissen sicher sein. Manches können wir erahnen, aber wir wissen schon heute, dass mit dem Tod, mit unserem Tod, längst nicht alles aus ist. Und weil wir heute schon den Ausgang der Weltgeschichte kennen, können wir geduldig sein. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, die Voraussetzung für Geduld. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und den Spätregen. So seid auch ihr geduldig und wartet und stärkt eure Herzen so rum. Ein Bauer ist ein sehr ziel- und ergebnisorientierter Mensch. Er pflügt einen Acker, er liest die Steine aus dem Acker raus, er sät Kartoffeln aus, Getreide oder Mais, was auch immer, und dann wartet er auf den Regen, Früh- und Spätregen. Okay, in der heutigen hochmodernen Zeit kann man da ein bisschen nachhelfen, da wo es geht, ja, mit dem Wasser, aber der Bauer ist trotzdem clever genug, zu warten bis zur Zeit der Ernte. Ja? Er weiß, da kommt was. Das nennt man eine begründete Geduld. Der kann geduldig warten. Er hat genug Informationen, er weiß, wie das Ding ausgeht. Okay? Er muss nicht ungeduldig immer mal nachgucken, ob die Kartoffeln schon keimen oder ähnliches. Ne? Seine Geduld hat eine Gewissheit, die darin begründet liegt, dass er etwas ausgesät hat. Kein Bauer kommt auf die Idee, einen Acker umzupflügen und ihn dann brach liegen zu lassen, mit dem Gedanken, na mal schauen, was die Evolution mir in diesem Herbst beschert. Ich habe hier, jetzt rutscht er weg hier, einen Mikrochip. Ganz klein und fein, steckt in den meisten unserer Telefone. Auf diesem Chip sind Informationen gespeichert. Es gibt inzwischen noch kleinere Mikrochips, ja, aber das ist so, mit dem wir Umgang haben im Alltag. Da sind Informationen drauf gespeichert und unter bestimmten Umständen, ja, wenn das Gerät da ist und Strom und alles, können wir die Informationen lesen. Ich habe noch einen Mikrochip mit, also wer hat ihn erfunden? Was denkt ihr? War es Bill Gates? War es Steve Jobs? Konrad Zuse? Wer hat ihn erfunden? Ich habe hier noch einen Speicherchip mitgebracht. Der sieht dann so aus. Können Sie erkennen, was das ist? Das ist das Samenkorn einer Sonnenblume. Ist auch ein Speicherschritt. Hat nämlich auch Informationen gespeichert. Und wenn du das Samenkorn in die Erde legst und es ist schön warm und dunkel und feucht, dann sagt dir das Samenkorn, ich muss jetzt irgendwas machen. Nämlich, ich muss jetzt Wurzeln breiten, einen Keimling rausschicken und ich muss zur Sonnenblume werden. Das ist das, was wir aussäen, ja, wir säen in unserem Herzen das Wort Gottes aus, den Samen des Wortes Gottes. Auf den Ackerboden unseres Herzens. Und auch wenn das für manche wissenschaftsbegeisterte Menschen jetzt eine schwere Enttäuschung sein sollte, aber du kannst von einer Kartoffelpflanze keine Tomaten ernten. Das geht nicht. Man kann alles Mögliche kreuzen, aber manche Dinge gehen einfach nicht. Kartoffel ist Kartoffel, Tomate ist Tomate. Was heißt das? Was du säst, das wirst du ernten. Ohne Saat keine Ernte. Interessant ist vielleicht noch, dass es bei den Samengut, dass es Normalkeimer gibt, Frostkeimer und Hitzekeimer. Unser Herz ist der Ackerboden und es gibt Ackerböden, die sind gut vorbereitet. Ja, es gibt so Familien, die leben den christlichen Glauben, geben das ihren Kindern weiter, ja, und die Kinder entscheiden sich dann wie die Eltern, ne? Guck halt meine Frau an, die kommt aus so einer Familie, ja, da sagen die Kinder, das, was die Eltern im Glauben gelebt haben, das will ich auch. Boah, fertig. Ja, dann gibt es die sogenannten Frostkeimer, das sind Pflanzen, Saatgut, das muss erst durch eine Frostzeit, das muss Frost erleben, Kälte erleben. Und erst in der Kälte bricht dieser Samen auf. Und das ist manchmal so, auch bei Menschen, ja, sie haben vielleicht viel vom Wort Gottes gehört als Kinder, ja, und wie auch immer das Wort Gottes dahin gekommen ist, ich habe vorhin schon gesagt, ob das die Frau Liebner gewesen ist, oder das Kindergottesdienstteam, oder wir als Eltern, irgendjemand hat was ausgesät. Und du siehst nichts, da wächst nichts und du denkst, haben wir umsonst gearbeitet? Aber dann kommt der Mensch in eine Frostzeit. Soziale Kälte, Abstieg. Er lebt eine Krise in seinem Leben. Es wird kalt. Er weiß nicht mehr weiter. Und dann auf einmal, es gibt so viele Zeugnisse, ihr Lieben, ja, wo jemand sich erinnert an die Kindertante in der Kinderstunde, ja? An die Oma, die für ihn gebetet hat. Für wen, ja, bricht dieser Same auf? Das ist einfach, betet weiter für eure Kinder und Enkel, für wen? Betet weiter. Es bricht auf. Und es gibt die Hitzekeimer, das ist mit dem nicht anders, das sind die, die in diesen Gebieten sind, wo es mal regelmäßig Waldbrände gibt. Es braucht die Waldbrände, damit die Samen aufbrechen. Und die Gemeinde ist dort am meisten gewachsen, wo die Hitze und das Feuer der Verfolgung waren. Ob das in China ist, mit der Untergrundkirche, Nordkorea oder in den ehemaligen sozialistischen, kommunistischen Ländern, ja. Unter der Hitze der Verfolgung ist die Gemeinde immer gewachsen. So seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, schreibt Jakobus. Ich, du, wir, sie, wir alle, wir sind verantwortlich für das, was wir in unserem Herzen aussehen. Ob wir in unserem Herzen getrieben sind von Angst, Hoffnungslosigkeit und Ungeduld, ob das wächst oder ob Glaube wächst, Liebe, Hoffnung und Geduld. Das, was wir in unserem Herz einsehen, das wird wachsen und seine Frucht bringen. Im Guten wie im Bösen. In der Hoffnungslosigkeit wie in der Hoffnung. Deswegen habe ich auch dieses Covid-19-Update mitgebracht. Ja? Seht gute Sachen aus. In Sprüchen 4,23 lesen wir, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Du bist entscheidest, was in dein Herz eingepflanzt und reingesät wird. Wir können entscheiden, was wir anschauen, was wir lesen, welche Informationen wir aufnehmen, wem wir unser Ohr leihen. Wir sehen den guten oder schlechten Samen auf dem Ackerboden unseres Herzens. Ich meine nicht damit, dass wir Informationsflüchtlinge werden und als Eremiten irgendwo hier in den Berge gehen oder so. Wir können uns den Informationen nicht entziehen, das stimmt. Aber die Informationen, die wir hören, müssen den richtigen, untergeordneten Platz zugewiesen bekommen. Und dieser Platz ist unter dem, was Gottes Wort sagt, was Gott selbst gesagt hat. Wir wissen inzwischen, ich liebe Sprüche, wir haben in unserem Garten Sprüche stehen. Ein Spruch heißt, wer weiß, dass der ewige Gott noch immer alles in seiner Hand hält, muss sich nicht treiben lassen von der allgemeinen Verunsicherung. Wir dienen also dem lebendigen Gott, der das ägyptische Reich bezwungen hat durch ein Baby, das man in einem Schilfkorb auf dem Nil ausgesetzt hat. Wir dienen dem lebendigen Gott, der das Reich der Finsternis, das Reich des Teufels besiegt hat durch ein Baby, geboren in einem Stall in Bethlehem. Wir dienen dem lebendigen Gott, der das kommunistische Reich hat zerfallen lassen durch Menschen, die angefangen haben zu beten. Gott selber ist es, der das Universum geschaffen hat, der diese Erde gegründet hat, das Leben darauf erschaffen in 6 Tagen. Er kennt auch das Verfallsdatum dieser Erde. Und da lesen wir im Psalm 2, 1 bis 5, warum toben die Heiden und murren die Völker vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und sie halten Rat, Verschwörung miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Der Herr spottet über sie. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Das ist so, wenn der Mensch sich entscheidet, aus der Gemeinschaft mit Gott auszusteigen, wird immer Furcht, Angst und Hoffnungslosigkeit und Ungeduld die Folge sein. Die Frage, die ihn umhertreibt, ist immer, was kommt denn morgen? Was wird morgen sein? Ich habe hier ein Zitat von Søren Kierkegaard. Im Morgen lebt der Heide. Der, der vielleicht an Gott glaubt, der ihm aber im Grunde nicht traut und ihm nichts zutraut. Der Christ lebt im Heute. Er weiß, der Gott, der gestern an meiner Seite war, der wird auch morgen da sein. Und wie viele sitzen hier in dieser Kirche, in diesem Raum und können das bezeugen? Ja, seit ich zu Gott zurückgekommen bin, habe ich wieder Frieden im Herzen. Bin ich mit Zuversicht unterwegs, egal was kommt. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Wie geht das? Die Bibel stellt Fragen und die Bibel gibt auch die Antwort. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und jetzt kommt's: Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott Dank, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch wenn wir nicht alles verstehen, können wir immer noch Danke sagen, dass Gott in der jeweiligen Situation bei uns ist. In der Zeit, wo du betest, muss der Teufel schweigen. Und wie ich schon in der letzten Predigt hier gesagt habe, ich sage es eigentlich in fast jeder Predigt zur Zeit denselben Satz: Wenn wir mit Gott reden, wenn wir beten, können zwei Dinge geschehen. Entweder verändert Gott die Situation oder er gibt uns die Kraft, hindurchzugehen. Und selbst wenn wir sterben, ist das noch lange nicht das Ende. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Entweder er kommt oder ich gehe. Ihr merkt schon, ja, Gott. Seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Über den Zeitpunkt der Wiederkunft des Herrn zu spekulieren, das können wir vergessen. Haben schon Generationen vor uns versucht, ja, und die wildesten Berechnungen aufgestellt, wann der Herr wiederkommt. Ich habe mal den Herrn Jesus gefragt. Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Ich weiß es auch nicht. Sagt nämlich die Bibel. Jesus sagt, er kennt den Zeitpunkt auch nicht, nur der Vater weiß ihn. Ja? Das ist nicht das Thema. Wann er kommt, der Punkt ist, er kommt. In der Gefängniszelle von Dietrich Bonhoeffer hat ein Häftling, der vor ihm eingesperrt war, in die Wand eingeritzt: In 100 Jahren ist das hier alles vorbei. Und ihr Lieben, wenn ich mich in der Gemeinde hier umschaue, bei einigen von uns dauert das jetzt keine 100 Jahre mehr. Ich eingeschlossen, oder? Da ist das alles vorbei. Es kommt nicht darauf an, wann wir sterben, sondern ob wir bereit sind, Gott zu begegnen. Eva von Thiele Winkler hat das gesagt. Es kommt nicht darauf an, wann wir sterben, sondern ob wir bereit sind, Gott zu begegnen. Und da bin ich bei einer Aussage unseres Glaubensbekenntnisses, wo ich nicht weiß, ob wir das einfach nur so runterbeten, daher sagen oder uns mit der Aussage mal so richtig intensiv beschäftigt haben. Wir beten jeden Sonntag, wer da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal erschreckt? Haben Sie sich schon mal erschreckt über den Vers? Wie? Der kommt, um zu richten. Die Lebenden, also ich meine mich erwischt, ob ich lebe oder tot bin. Er kommt zu richten die Lebenden und die Toten. Darüber lohnt es sich mal nachzudenken. Stell dir vor, du hast einen großen Fehler gemacht und du hast vieles falsch gemacht und deswegen wirst du früher oder später angeklagt werden. Was wirst du tun? Wenn du weißt, du kommst um die Gerichtsverhandlung nicht herum. Ich habe einen Freund, der hat einmal in seinem Leben richtig Mist gebaut. Und hat jetzt schon eine Gerichtsverhandlung hinter sich und die nächste kommt erst im Frühjahr. Und ich kann euch sagen, was er macht. Er versucht inzwischen gut zu sein, durch gute Leistungen zu beeindrucken, zu versuchen zu beweisen, dass er sich in seinem Leben total verändert hat. Geht uns dann auch so. Wir würden versuchen, gut zu sein, zu beweisen, dass wir jetzt anders leben. Wir versuchen vielleicht noch ein paar Zeugen aufzutreiben, die das bezeugen. Ja, wir können sagen, der oder die hat ihr Leben total verändert. Auf jeden Fall werden wir bestrebt sein, einen guten Anwalt zu haben. Das Beste allerdings wäre, wir kommen zur Gerichtsverhandlung und die ist schon vorbei. Das wäre doch gut, oder? Ich habe eine gute Nachricht. Jesus Christus spricht: Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer glaubt, Dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Das Gericht kommt. Aber ihr Lieben, mit einer Entscheidung für ein Leben mit Jesus, hier auf dieser, in dieser Zeit, müssen wir nicht in das Gericht. Das ist doch frohe Botschaft, oder? Wir müssen keine Angst mehr vor dem Tod haben. Weil wir nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hat, nämlich dem Teufel. Und er erlöste die, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Sklaven sein mussten. Jetzt habe ich wieder einen Spruch von Monika Deitenbeck. Die hat gesagt, wer sterben kann, der kann auch leben. Wer nicht sterben kann, der muss leben. Der ist an dieses Leben versklavt. Wer nicht sterben kann, der muss alles in dieses Leben reinpacken. Hauptsache gesund. Ich muss all das noch erleben, das und das und das. Und dann sind wir wie Getriebene. Und wir glauben der Werbung, dass wir mit 99 Jahren fit und gesund aus unserem Magen Turnschuhen kippen. Wer sterben kann, weil er weiß, da kommt noch so viel. Gott hat noch so viel vorbereitet, kann entspannt in diesem Leben unterwegs sein und kann das Leben auch loslassen, auch die Dinge, die er im Alter nicht mehr kann. Weil er weiß, hey, da ist noch so viel, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja, wann kommt er nun eigentlich? Ich habe es vorhin schon gesagt, von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Aber wir dürfen uns vorbereiten. In der Offenbarung heißt es, da sagt der Herr Jesus, siehe, ich komme bald. Und manche denken auch, ja, was ist bald? Und ich habe wieder mal im Urtext nachgeschaut. Im Urtext steht hier, Taxus. Das Taxi wahrscheinlich her, vermute ich mal, Taxus. Und hier steht im Urtext, der Herr Jesus sagt, siehe, ich komme schnell. Das heißt, wenn die Wiederkunft des Herrn anbricht, dann wird das alles sehr, sehr schnell gehen. Ja? Von dem, was die Bibel sagt, ne? Dass die Erde, eine neue Erde kommt, dass die Systeme zusammenbrechen, das wird alles innerhalb kurzer Zeit sein. Und wir haben das schon so oft erlebt, einen Börsencrash, was wir jetzt gerade erleben, wir merken, wie innerhalb kürzester Zeit sich gesellschaftliche Sachen völlig verändern. Also wenn es losgeht, ja, dann ganz schnell. Das ist eine gute Botschaft. Das heißt, wenn die Wiederkunft bevorsteht, wird alles ganz schnell gehen. Früher oder später werden wir alle Gott begegnen. Und ich sage euch eins, früher, nämlich in diesem Leben, ist eindeutig besser als später. Wenn ich auf die letzten 37 Jahre meines Lebens schaue, was Gott an Veränderung geschenkt hat. Hoffnungslosigkeit ist weg. Er hat meinem Leben einen Sinn, einen Inhalt gegeben. Ihr Lieben, es ist weitaus besser, früher Gott zu begegnen, weil er unser Leben mit Hoffnung erfüllt, mit Sinn und Inhalt, als erst viel später. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfängt den Früh- und den Spätregen. So seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.